Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Wir haben noch einmal Alana Kasperczyk zu Gast. In der letzten Sendung waren ihre Antworten so spannend, aber es sind viele Fragen übrig geblieben, die wollen wir heute versuchen zu beantworten. Möchten Sie die Hörer begrüßen und noch einmal kurz sagen, was Sie machen?
Ja, hallo, mein Name ist Alana Kasperczyk. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich bin Tierärztin und habe mich spezialisiert auf Reproduktionsmedizin, Kardiologie und Verhaltenskunde beim Tier, vornehmlich beim Kleintier, also sprich Hund, Katze und Kleiner. Und ja, bin schon gespannt auf die ganzen Fragen, die kommen heute.
Ja, ich auch. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören, in einem Stau zum Beispiel. Es gibt bereits eine Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen. Auch finden Sie hier viele Tipps rund um den Hund. Zuerst einmal möchte ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken. Sie haben Termine umgelegt, um hier zu sein. Also das kann man gar nicht hoch genug und toll bewerten. Vielen herzlichen Dank. Wir haben das letzte Mal über Kastration gesprochen. Sie haben mir 3 Studien in englischer Sprache gegeben, die beweisen sollen, dass Kastration keinen Nutzen bringt, sondern eher Krankheiten fördert. Ich habe herausgelesen, dass kastrierte Hunde länger leben. Sie haben andere Schlüsse gezogen. Welche?
Diese eine Studie, die Sie erwähnen, das war die Golden Retriever Studie. Da ging es um 800 Hunde. Und was auffällig ist, ist, dass wenn in einer Studie überhaupt keine Prozentzahlen genannt werden und keine Stochastikkurven, also mathematische Aufzeichnungen und Kurven gezeigt werden, dann wird das meistens vermieden, um die Ergebnisse nicht so mau wirken zu lassen. Sprich, wenn es statistisch signifikant nicht wirklich was bewiesen wurde, dann werden die Zahlen weggelassen. Es wird geschrieben, weil 3 von 5 Hunden waren vielleicht 3 Monate älter beim Tod als der kastrierte Hund, als der unkastrierte Hund, aber letztendlich statistisch war es nicht signifikant. Es gibt so ein paar andere Studien, die sagen letztendlich was anderes. Da gibt es eine große Studie mit über 2.500 Hunden, die untersucht wurden, und da hat man tatsächlich festgestellt, dass diese Tiere nicht älter oder jünger werden. Mhm. Also kastriert, unkastriert spielt auf das Lebensalter hat keinen Einfluss auf das Lebensalter, sehr wohl aber auch auf die Gesundheit. Also zum Beispiel in diesen Studien wird immer wieder das Mastzellrisiko erwähnt vom Mastzelltumor. Das ist ein Tumor.
Mastzell ist Haut.
Ist ein Tumor der Haut, ganz genau, ja. Jawohl. Mhm. Und kastrierte Tiere haben ein 3,5-mal so hohes Risiko, an einem Hauttumor zu erkranken wie unkastrierte. Auch das Hemangiosarkom, das ist ein ganz bösartiger Tumor der Leber, der Milz und des Herzens beim Hund, das Risiko ist 9-mal höher bei einem kastrierten Tier daran zu erkranken als bei einem unkastrierten. Mhm. Auch der Blutkrebs, das Risiko ist 4-mal so hoch. Ne? Bei den männlichen Tieren haben wir ein Prostatakrebsrisiko, und das ist wahnsinnig hoch, mit 12-mal so vielen Fällen von Prostatakrebs beim kastrierten Rüden als beim unkastrierten. Und alles in allem kommen die Studien in einem Durchschnitt zu dem Schluss, dass das Risiko eines kastrierten Tieres an Krebs zu erkranken 5-mal so hoch ist im Schnitt, als das Risiko eines nicht kastrierten Tieres.
Das heißt jetzt zu wie viel? Sind das jetzt 1.000 zu 5? Sind das 10.000 zu 5?
Fünfmal so hoch. Wenn einer ein unkastrierter Hund, jetzt haben Sie mich durcheinander gebracht.
Entschuldigung.
Kein Problem. Wenn ein unkastrierter Hund erkrankt, erkranken gleichzeitig 5 Kastrierte. Das ist das Risiko. Das heißt, das Risiko ist 5-mal so hoch. Wenn ein unkastrierter Rüde am Prostatakrebs erkrankt, erkranken zeitgleich 12 Kastrierte. Das ist einfach die Inzidenz, also sprich, wie oft kommt es vor statistisch in der Population.
Jetzt habe ich relativ viele Hunde, die waren ihr Lebtag nicht kastriert. Ich hatte die auf dem Tisch, die hatten die Vorhautentzündung, diesmal sage ich nicht Tripper. Da war das so, dass die dann sehr spät doch kastriert werden mussten aus Notfallgründen. Die haben plötzlich ganz dicke Hoden gekriegt oder sie sind krank geworden. Wie oft ist eine Notoperation eine Kastration im hohen Alter? Wie oft kommt die vor?
Ich würde sagen, die kommt... Es ist aus gesundheitlichen Gründen, kommt eine Kastration natürlich immer in Frage für jeden Tierarzt und sie kommt von 10 Hunden, vielleicht 2 bis 3 Hunde, die kastriert werden im Alter aufgrund von wirklich manifesten Erkrankungen. Es gab ja ganz lange eine Studie, die immer wieder von den Tierärzten, also von uns benannt wurde, dass die das Gesäugekrebsrisiko der Hündin durch eine frühe Kastration vor der 2. oder 3. Läufigkeit das Risiko massiv senkt und die Hündin dadurch keinen Gesäugekrebs mehr kriegt. Heutzutage wird diese Studie von seriösen anderen Studien, aber auch von seriösen Tierärzten gar nicht mehr so wirklich erwähnt, weil wir mittlerweile herausgefunden haben, dass auch diese Zahlen statistisch nicht signifikant sind und dass zu wenige Hündinnen tatsächlich von der Kastration profitieren. Wohingegen, ich spreche nochmal das Krebsrisiko an, was ich sehr faszinierend finde, es gibt neuere Studien, die den Zusammenhang Zellschutz vor Krebs und Geschlechtshormone untersuchen. Und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel das Östrogen aktiv vor Krebs schützt. Das heißt, nehme ich einer Hündin das Östrogen und schütze sie vermeintlich vor dem geringen Risiko des Gesäugekrebses, kann ich aber dadurch ihr ein 5-mal höheres Risiko an anderen Krebsarten zu sterben anoperieren.
Also das heißt, Teufel mit dem Belzebub austreiben.
So sieht's aus.
Warum sind Sie der Ansicht, dass die HD, also die Hüftdysplasie, wenn die Knochen nicht mehr richtig in die Gelenkpfanne, also der Oberschenkelknochen nicht richtig in die Gelenkpfanne passt, Kreuzbandrisse von der Kastration kommen, gibt es neue Beweise? Ich halte jetzt mal dagegen, bis Sie mich eines Besseren belehren, dass die alte Züchterregel nicht mehr eingehalten wird. 10 Minuten jeden Monat mehr Bewegung draußen. Ich denke, dass viele Schäden in der 8. bis 12. Woche in der Welpenspielstunde verursacht werden und durch zu viel Bewegung bis zum 4. Monat verursacht werden. Der Rest ist Genetik. Was können Sie mir da widersprechen?
Also zunächst einmal müssten dann ja statistisch kastrierte und unkastrierte Hunde gleich stark an diesen Erkrankungen erkranken, weil die Welpenstunde passiert ja vor der Pubertät, das heißt auch lange vor der Kastration. Und da weiß man ja noch gar nicht, welcher Hund wird kastriert, welcher nicht. Und sie werden gleich belastet. Aber es ist tatsächlich so, dass nicht nur die HD häufiger vorkommt beim kastrierten Hund, sondern auch zum Beispiel der Kreuzbandriss und andere Bewegungsapparatstörungen, die letztendlich durch die Wachstumshormone beeinflusst werden. Man kann sich ja letztendlich vorstellen, wissen Sie, warum Pferde kastriert werden und aus Hengsten Wallache gemacht werden?
Weil die Stuten immer rossig sind, die kann man nicht kastrieren.
Zum einen und zum anderen, weil der Hengst kleiner ist als der Wallach. Wenn man sieht, der wird ein bisschen zu kurz, um ein richtiges Warmblut zu werden, dann legt man den, man kastriert ihn. Und dann schiebt er nochmal nach und wächst, weil die Wachstumshormone werden gestoppt von den Geschlechtshormonen. Solange das Tier nicht in der Pubertät ist und solange es nicht gestoppt wird, weil die Geschlechtshormone komplett ausgereift sind, wächst es noch. Das heißt, wir haben ein Größenwachstum, das größer ist. Natürlich ist das das Längenwachstum der Knochen, das beeinflusst wird. Und dadurch werden die Knochen auch anfälliger und schwächer.
Ah, so, das leuchtet natürlich ein. Das ist interessant, das habe ich noch nicht gehört. Also es heißt, der Hund nach der Kastration ich habe immer gedacht, es wird alles gestoppt. Alles bleibt auf dieser Linie stehen, ist aber nicht so, sondern die Knochen wachsen noch weiter und dehnen sich aus und werden dadurch instabil. Ist das richtig verstanden?
Ja, es sind nicht die Instabilitäten im Knochen selbst, sondern einfach Hebelbewegungen, die größer werden. Wenn der Knochen länger ist, ist der Hebel härter auf die Gelenke und die Gelenke leiden schneller. Das ist einfach eine Verschleißerscheinung. Und natürlich auch die Bänder beim Kreuzbandriss jetzt und. Also alles wird dadurch beeinflusst, dass mehr Scherkräfte wirken, mehr Hebelkräfte wirken.
Ah, so.
Und das Ganze einfach dann in die Problematik geht, dass jedes Tier, das kastriert wird, wird größer, als wenn es unkastriert geblieben wäre. Nicht nur die Knochen, sondern zum Beispiel auch die Ohren und die Pfoten werden größer als geplant. Das hat man ganz häufig, das ist sogar eine Erkrankung beim Schäferhund. Wenn Schäferhunde zu früh kastriert werden, Dann nennt es sich das Akromegalie, weil sie viel zu große Ohren, viel zu große Pfoten kriegen.
Und wann ist jetzt die Grenze? Jetzt sagen wir mal, also ist das dann diese 7-Monats-Kastration oder ist es dann nach einem Jahr? Denn nach einem Jahr wäre er ja theoretisch ausgewachsen, so sagt man.
Jein, das größte Wachstum ist abgeschlossen, aber tatsächlich wachsen große Hunde, bis sie 3 Jahre alt sind. Also ich habe zum Beispiel irische Wolfshunde und da kann man es ganz genau sehen, die sind jetzt gerade 1 Jahr und wirklich halb fertig. Also so wie ein Labrador mit 6-7 Monaten. Also da kommt noch eine ganze Menge nach, auch an Muskelwachstum, an Breite, auch vielleicht nicht mehr so viel an Höhe, aber durchaus doch noch Wachstum. Und das ist beim Schäferhund ganz ähnlich. Generell sind ja auch vom Kopf her und von den ganzen Entwicklungsprozessen die meisten Hunde erst mit 3 Jahren erwachsen.
Erwachsen, also nicht ausgewachsen, das ist der große Unterschied, sondern erwachsen. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt so einen Hund sehe und der hat so anständige Wachstumsknubbel da, ist das noch lange nicht dass ich sage, das wächst sich noch aus, auch wenn die weg sind, könnte er noch zulegen und noch wachsen.
Ah ja. Nicht woher? Mehr diese großen Sprünge, aber durchaus.
Und woher kommt dieses Wachstum? Durch die Kastration oder käme die auch, wenn man unkastriert lässt? Was macht denn ein unkastrierter Hund mit seinem Wachstum?
Der hört früher auf zu wachsen, weil die Geschlechtshormone, die stoppen die Wachstumshormone. Wachstumshormone sind dazu da, damit dem Knochen gesagt wird, und jetzt noch ein bisschen länger, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und in dem Moment, wo eine Geschlechtsreife eintritt, kommen die Geschlechtshormone und überbieten sozusagen in ihrem Recht, ein Veto einzulegen, die Wachstumshormone.
Also jetzt sagen wir ja, wenn der Hund das Bein hebt, ist er jetzt ausgewachsen, ist er jetzt geschlechtsreif. Stimmt das eigentlich noch, wenn sie das Bein heben, dass sie dann Mann geworden sind?
Geschlechtsreif ist ja nicht unbedingt ausgewachsen sein oder erwachsen sein. Wenn wir die Menschen nehmen, der Mensch ist ja durchaus schon mit 14, 15 als Mann geschlechtsreif und nichtsdestotrotz wächst er, bis er teilweise 26 ist. Das sind Mikrowachstumsgeschichten, also das sind jetzt nicht diese großen Längenwachstumsgeschichten, aber nichtsdestotrotz er wächst. Und von daher ist dieses Ausgewachsensein tatsächlich ein ganzes Stück nach dem Ganzen. Deshalb haben wir ja auch in der reglementierten Zucht, bei der Hundezucht vom VDH und vom FCI, ja eine Unterscheidung zwischen Geschlechtsreife und Zuchtreife. Weil nur weil der Hund könnte, ist er noch lange nicht so weit, dass er sollte.
Wir haben morgen einen Termin, da komme ich mit einem Border Collie und einer Hundefreundin von mir, um zu auch zu erfahren und auch zu lernen, was sie da machen. Wir haben über den Border Collie gesprochen. Die Besitzerin war bei Ihnen. Haben Sie schon was gemacht? Können Sie schon ein Ergebnis sagen? Wie finden Sie diesen Hund und so weiter?
Also ich habe eine Schilddrüsenuntersuchung gemacht, ganz ausführlich. Da war alles in Ordnung. Sehr zu meinem Erstaunen, aber es ist tatsächlich so. Es ist nicht immer nur die Schilddrüse. Dann habe ich sie mir allgemein angeguckt. Ich hatte überhaupt keinen Hinweis auf irgendwelche körperlichen Auffälligkeiten. Und ich bin mit ihr spazieren gegangen, gemeinsam, nachdem wir einen riesenlangen Fragebogen gemeinsam ausgefüllt haben über den Hund und auch über die Besitzerin, damit ich so ein bisschen Gefühl kriege für die Beziehung der beiden, für die Umwelt des Hundes, für den täglichen Ablauf und ganz, ganz wichtig auch, wie ist der Hund als Welpe geprägt und sozialisiert worden, damit ich weiß, wie ich mit dem Hund arbeiten kann und was eigentlich geht und was nicht. Und dann sind wir rausgegangen und dieser Hund hat ja panische Angst vor Kinderstimmen. Ja. Und es war ganz toll. Sie hat Kinder lachen gehört, genau gegenüber von meiner Praxis leider. Es war wirklich bilderbuchartig, Vorführeffekt. Und ich konnte die Besitzerin zusammen mit dem Hund so weit runterbringen von dem Stress, dass die Kamina wenigstens Futter aufgenommen hat, obwohl die Kinder da waren und obwohl die laut waren. Und die Besitzerin war sehr erstaunt, ich war sehr erfreut. Das heißt für mich, dass dieser Hund futtermotiviert ist. Das heißt, ich kann viel, viel leichter mit ihm arbeiten, als wenn das nicht wäre. Und er ist noch aufnahmefähig trotz Stress. Und da werden wir ansetzen. Ich hatte ja so ein paar kleine Aufgaben der Besitzerin gegeben, dass sie zunächst einmal genau aus der Hand füttert. Ich glaube, das hatten Sie auch schon mal erwähnt, dass sie das machen soll. Ich habe das nochmal aufgefrischt, weil das der erste Schritt ist für mich, damit die Kamina einfach merkt, okay, Futter kann man überall essen, nicht nur zu Hause. Es gibt ja Hunde, die essen nur aus ihrem Napf und zu Hause und sonst nirgendwo, weil sie es so gewohnt sind, damit sie einfach einen Umlernprozess bekommt. Und damit auch die Besitzerin es als normal empfindet, Futter zu geben aus der Hand. Ja. Damit beide sich ein bisschen annähern, dass einmal die Bindungsstärkung wieder da ist, dass die Bindung ein bisschen intensiver wird, vor allem beim Gassigehen, dass die Kamina auch mal motiviert wird, nach ihrem Frauchen zu gucken. Mhm. Und weil ich einfach, das Ziel des Trainings wird sein, dass Frauchen der Fels in der Brandung ist. Dass wenn Kamina unsicher wird, zu Frauchen geht und Frauchen weiß, wie sie Kamina wieder
das
runterbringt,
ist auch
dass
mein
das,
Training. Ja,
dass
sehr
das
gut.
Level runterkommt.
Sehr gut. Mhm.
Und das ist die Vorbereitung dazu, diese paar kleinen Sachen.
Mhm. Das haben wir auch gemacht. Das war leider so ein Pech, dass da so familiär was war. Wir konnten da nicht mhm. weitermachen. Jetzt, warum geben Sie, was ich eigentlich erwartet habe, kein Beruhigungsmittel, damit sich die Hündin ohne Stress auf ein Geräusch vorbereiten kann, dass sie erstmal runterkommt? Was war da Ihre Motivation?
Ich wollte zunächst einmal die Schilddrüsenwerte abwarten. Und dann hatte sie ja von einer Kollegin ein Mittel bekommen, das überhaupt nicht angeschlagen
genau.
hat.
Mhm.
Ich meine, das war ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, also ein Psychopharmaka.
Mhm.
Und ich wollte erstmal, dass das abflutet. Das braucht mhm. 6 Wochen, damit wir es nochmal versuchen können mit einem anderen, mit einem zum Beispiel mit einem trizyklischen Antidepressivum, also einem spezielleren für diese Angststörung, die mhm. dieser Hund hat. Da sie aber schon in den ersten 5 Minuten durch Training schon aufnahmefähig war. Ich versuche natürlich nicht jeden Hund zu dopen, nur weil ich es kann als Tierärztin, mhm. sondern mein Ziel ist es, chemiefrei zu trainieren, dass der Hund ohne irgendwelche Psychopharmaka durch die Welt laufen kann und trotzdem glücklich ist.
Mhm.
Habe ich gesehen, es ist vielleicht sogar nicht unbedingt nötig. Wenn wir es brauchen, werden wir es einsetzen, aber ich muss die Zeit warten, bis das andere Mittel abgeflutet ist.
Abgeflutet. Ah ja, das ist ein wichtiges Stichwort. Ja, das ist, also sonst würden die beiden, obwohl das nicht gewirkt hat, würden die sich irgendwie bedrängen?
Eine Wirkung hat es mit Sicherheit, auch wenn man sie nicht mhm. bemerkt hat, weil es nicht auf die Psyche wirkt. Es ist ein Mittel, das in der Gehirnchemie mhm. Wirkt. Aber letztendlich will ich einfach nicht, dass es irgendwie zufällig korreliert oder in irgendeiner Form irgendwie auf irgendeine Art und Weise uns in Unstimmigkeiten bringt, weil ich mit kann. Es ist momentan noch ein unbeschriebenes Blatt und ich möchte nicht, dass sie in irgendein Negativgefühl unserem Training gegenüber verfällt.
Mhm. Sie hat ja sehr negative Welpenerlebnisse. Mhm. Ich habe ja auch da so eine Anamnese gemacht. Sehen Sie sich in der Lage, Dinge wieder zu löschen, die in der Welpenzeit waren, oder sind die eingemeißelt wie in Stein? Wie ist da Ihre Meinung?
Löschen ist schwierig, aber nichtsdestotrotz mit viel, viel Übung und mit viel, viel Einfühlungsvermögen und ganz, ganz viel Fleiß von Frauchen aus, ist es möglich, tatsächlich umzuprogrammieren. Und mhm. vielleicht, sie zeigt ja Übersprungshandlungen, wenn sie mhm. Stress hat,
ja.
diese Übersprungshandlungen ein bisschen kontrollierter werden zu lassen. Und ich erhoffe mir, dass die Angst auch abebbt. Also diese Panikattacken, die dieser Hund hat, dass wir einfach arbeiten können, um dagegen zu steuern. Das nennt mhm. sich Deeskalation und Gegenkonditionierung.
Ja.
Da kann man tatsächlich einiges mit ausrichten.
Mhm. Noch einmal aufgreifen. Sie sagten damals, Hunde werden von Eiweiß dick. Huhn macht dick. Was macht die Ernährung mit den Knochen? Also nicht mit den Hühnerknochen, mit den Hundeknochen, muss es heißen.
Mhm. Ja, man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass wir Hunde haben, die viel, viel zu viel Muskelfleisch kriegen. Wenn man sich überlegt, so ein Wolfsrudel nimmt sich sein Beutetier und da ist Muskelfleisch das Begehrteste und das Rarste, mhm. weil die holen sich ja auch nicht das junge Tier, das frisch im Saft steht und voll bemuskelt ist. Die holen sich die alten, kranken oder Neugeborenen oder Schwachen. Das heißt, die sowieso nicht so viele Muskeln haben.
Mhm.
Demnach ist der ganze Stoffwechsel gar nicht dafür ausgelegt, so viel Energie zu verarbeiten, ähnlich wie beim Menschen. So wie bei uns auch, leiden Hunde an Überernährung mittlerweile.
Also dieses Muskelfleisch, wo wäre das dann? In den Keulen, in den nicht im Bauch, das ist völlig falsch gezeigt. Vielleicht ist das hier in
also
Läufen.
Vornehmlich an den Beinen, sprich mhm. an den Läufen, an dem oberen Teil, an der Kruppe, mhm. am Rücken und am Hals. Also wenn wir uns so ein Pferd vorstellen, wo hat es die Muskeln? Das hat es vor allem hinten am Popo und mhm. letztendlich über den Rücken verteilt und am
Kruppe
Hals.
Kruppe wird auch Popo genannt, mhm. genau. Okay, und dieses Muskelfleisch hat so viel Energie und das ist auch meistens im Hundefutter. Deshalb sind die überernährt. Das war das letzte Stichwort.
Ja, mhm. und die Überernährung hat natürlich genau die Probleme auf Gelenke von Hunden, die es bei uns auch bei Menschen auch hat, nämlich der Bewegungsapparat ist für eine bestimmte Menge X an Gewicht aufgebaut und es ist ein Soll da, das erfüllt werden sollte und dann ist plötzlich viel zu viel da und wir können uns vorstellen.
Und Muskelfleisch macht dick, also das ist ja.
Eiweiß ist tatsächlich etwas, das Hunde dick macht.
Und was ist jetzt Fleisch als solches? Welches Fleisch sollten Sie dann eher kriegen? Sind das dann Innereien?
Also entweder es gibt ausgewogene Fertigfutter, die tatsächlich die richtige Menge von allem haben. Oder aber, wenn man denn barfen möchte, also sprich biologisch adäquat roh füttern möchte, dann sollte man hauptsächlich Innereien und vor allem da Pansen füttern. Das ist das erste, man muss hartgesotten sein.
Ja, aber wirklich, ja.
Und Herz, Leber, und das sind so die vornehmlichen Sachen, die tatsächlich auch begehrt sind beim Hund und auch beim Wolf. Wenn wir uns angucken, so ein Wolfsrudel holt sich da ein Reh. Ne? Was ist da hauptsächlich drin? Mageninhalt und Magen. Ne? Das ist ja auch ein Wiederkäuer, genauso wie die Kuh hat auch 7 Mägen sozusagen. Und letztendlich, da stecken die Nährstoffe drin. Und das ist das, was der Hund von alleine an Pflanzennahrung nicht aufnehmen kann. Da ist die schon aufgespalten. Und da kriegen wir die Hefen, die B-Vitamine, das, was auch in Bierhefe drin ist, das habe ich gerade Hefen gesagt, also die B-Vitamine raus, wir kriegen die ganzen Mikronährstoffe raus, die der Wolf und der Hund eben brauchen. Und da ist es gar nicht so das Muskelfleisch, weil wir eben, wie ich eben schon gesagt habe, der Hund holt sich das schwache Tier oder der Wildhund oder der Wolf, der holt sich nicht das muskelbepackte, frisch und toll im Saft stehende Tier, weil jetzt, das kann schnell rennen.
Ja, jetzt wäre es also so gut, der Wolf, ein Reh, das ist jetzt noch biologisch rein. Wenn ich jetzt kaufe, könnte da denn nicht so viel Antibiotikum und Wurmkuren oder sonst was drin sein? Also Reste dieser Aufzucht eines Schlachttieres oder ist, wenn man jetzt auf streng Bio achtet, ist das dann nicht drin oder wie sind da die Erfahrungen?
Die sind im Pansen und in den Innereien genauso drin wie in dem Muskelfleisch, das als Lebensmittel für uns Menschen gemacht ist.
Das reichert sich auch in Muskelfleisch.
Natürlich,
auch an.
Deshalb
also
haben wir ja so
den Entgiftungs.
Deshalb haben wir so, also ich sage mit Absicht nicht Niere und Milz füttern, weil da sind tatsächlich ganz viele Schwermetalle und Leber von der erwachsenen Kuh, da sind viele Schwermetalle drin, weil die ja vornehmlich an den Autobahnen stehen und schön die Abgase mitfressen. Aber was ich immer so ein bisschen erschreckend finde, ist diese Popularität von Pferdefleisch. Das geht sicherlich in Ländern, die Pferde für die Mast auch tatsächlich halten. Bei uns kommt das Pferd, das ausgedient ist, ins Fleisch. Und was da jetzt alles drin ist, kann man teilweise gar nicht so wirklich nachvollziehen. Noch viel weniger als in den ganzen Hühnerfleischgeschichten und Rindfleischgeschichten.
Also und ausgedient, will nicht mehr, kommt zum Schlachter. Und das wäre dann so belastend.
Das ist, das Problem ist, das Pferdchen hat Aua, ne? Also sprich, das lahmt und die Reitbeteiligung redet mit ihrer Freundin und die Freundin sagt, Mensch, ich habe letztens vom Tierarzt was bekommen, das hat meinem super geholfen, das habe ich noch im Spind, komm, ich gebe dir das.
Oh.
Dass das gar nicht für lebensmittelliefernde Tiere gedacht ist, das überlegen die Reitbeteiligung jetzt, diese Imaginären nicht. Und dann landet es im Tier, aber es ist überhaupt nicht für den menschlichen Verzehr geeignet und keiner weiß es, weil es ja an ein anderes Pferd abgegeben wurde. Passiert, bin ich mir sicher, in den heutigen Ställen Tag ein, Tag aus.
Ich muss jetzt mal fragen, also diese Pferde, die jetzt in Reitställen gehalten werden, kriegen in den wenigsten Fällen das Gnadenbrot oder sondern dienen irgendwo dem Verzehr dann?
Leider ja.
Echt?
Ja.
Aha.
Also nicht alle. Es gibt durchaus auch tatsächlich Pferde, die ihren Lebensabend dann auf einem Gnadenhof fristen oder einfach in Pension gehen und gut ist. Und aber gerade Reitschulpferde, die wenn die ausgedient haben, dann gehen die auch tatsächlich
in die Wurst.
Kann sich ja
auch dann keiner, sich dann auch keiner leisten. Also wir machen mal dieses unerfreuliche Thema. Gibt es da noch eine Frage? Also wenn ich jetzt ein Futter kaufe, gucke ich auf die Zusammensetzung, ich gucke nach genügend B1, ich gucke nach Mineralien, ich gucke nach nicht so viel Muskelfleisch. Wie ist es denn jetzt mit Weizen und Kohlenhydraten?
Auch Zucker macht Hunde dick,
ja,
ganz
genau.
Klar.
Stärke ist Zucker, ist gleich
genau.
dick.
Genau, Stärke nicht. Stärke und Zucker sind zwei Paar Schuhe, sind auch einfachkettige Kohlenhydrate, aber Nudeln und Reis können Hunde gar nicht so gut verwerten wie wir. Mhm. Ich bin da immer neidisch. Hunde werden von Eiweiß dick und Nudeln und Reis können sie essen, so viel sie wollen, oder Brot. Bei uns Menschen ist es leider anders.
Ach, wie schade. Ja.
Aha. Wir haben einfach einen anderen Stoffwechsel und der Darm ist einfach kürzer, der kann Stärke nicht so gut verdauen. Dem fehlt auch zum Beispiel, wir haben ein Enzym, das sofort anfängt, Stärke zu verdauen im Speichel. Das haben Hunde und Katzen gar nicht zum Beispiel. Also die Verdauung funktioniert ein wenig anders und deswegen ist Zucker ein Problem, weil es gleich durchgeht, aber Stärke nicht so.
Ah, und also Kartoffeln könnten die...
Zum Beispiel, jedem Hund, der auf Diät ist, rate ich dazu, dass, wenn er immer noch Hunger hat, ein paar Pellkartoffeln unter
das
Futter zu machen.
Also Hirsch plus Kartoffel, das wäre zum Beispiel ganz ohne Allergie, ohne Allergene.
Für bestimmte Hunde mit Sicherheit.
Jetzt sind denn diese Hunde, ich wage mich jetzt mal an das Fremdwort, Koprophagie, diese Kotfresserei, habe ich richtig gesagt?
Koprophagie,
ja, ich wusste doch. Was sagt man jetzt dazu? Was macht man da, was unterlässt man, wenn jetzt ein Hund immer wieder dahin fehlt, dem ein Enzym, muss man die Nahrung umstellen, könnte das mit der Bauchspeicheldrüse haben, was wären das jetzt alles für Themen?
Da gibt es hunderte von Gründen. Es gibt Hunde, die haben eine Verhaltensstörung. Es gibt Hunde, die sind schilddrüsenkrank, die essen sowas dann. Es gibt Hunde, die haben aus erziehungstechnischen Gründen einen Schlag weg und fressen ihren eigenen Kot meistens dann.
Was macht er bei der Erziehung falsch, wenn die ihren eigenen Kot drin, unausgelassen?
Nee, wenn man zum Beispiel immer wieder den Welpen dafür bestraft, dass er in die Wohnung macht. Zum Beispiel.
Ach so, und dann sagen die, putz es weg. Und
ja, genau. Oder ihn immer wieder reinstummt. Also das ist diese ganz alte Methode. Ja, leider ja.
Oh Gott.
Und die vor lauter Angst fressen sie das dann, damit es niemand sieht. In Anführungszeichen. Das ist jetzt ganz vermenschlicht, aber der Weg ist ein anderer.
Ja.
Aber damit man sich's vorstellen kann, was da passiert, die fangen an. Kot schmeckt bitter. Hunde mögen Bitterstoffe. Deshalb fressen sie es ganz häufig irgendwann mal gerne. Es ist ein erlernter Geschmack, ähnlich wie beim Erwachsenen und Oliven. Die meisten Kinder mögen keine Oliven und wir Erwachsenen finden sie gar nicht mal so schlecht. Ist auch ein erlernter Geschmack.
Stimmt, ja.
Und dann gibt es natürlich Probleme mit der Verdauung, also Darmprobleme, die eine Aufnahme von bestimmten Nährstoffen, vor allem den Mikronährstoffen, stören, mit dem Resultat, dass die sich versuchen zu helfen, indem sie eine Kotmahlzeit zu sich nehmen, weil das schon ein bisschen aufgespaltener und vorverdauter ist. Was ich finde, Katzenkot riecht ganz, ganz häufig auch ein bisschen so wie Katzenfutter. Und ich glaube, die Hunde denken das auch und die stehen ja alle auf Katzenfutter. Also da kann auch
schön
eine Komponente.
Fettig,
ja, und es ist mit Sicherheit so viele Suchtmittel auch noch drin, die nicht in der Katze landen, sondern durchlaufen vom Katzenfutter, dass das ein erlerntes Prozedere wird.
Wo wird man ansetzen? Zuerst mal mit einer Untersuchung, Bauchspeicheldrüse. Und Magen? Oder wo wird man überhaupt ansetzen?
Zuerst würde ich erstmal fragen, was frisst der Hund? Wenn der Hund zum Beispiel nur vegetarisch ernährt wird, was es ab und zu leider gibt, dann leuchtet mir vollkommen ein, warum der alles frisst, vor allem Kot, was da rumliegt.
Das leuchtet ein. Also es ist jetzt so, dass der eigentlich gutes Futter bekommt. Er verträgt im Moment nur Reis mit Huhn, sonst nichts. Alles, was man teelöffelweise dazu gibt, löst sofort wieder Durchfall aus. Also es ist, für mich gibt es eigentlich jetzt nur noch so zwei Fragezeichen. Ist die Bauchspeicheldrüse oder eine Magen-Darm-Entzündung?
Es gibt ganz, ganz viele Probleme mit dem Darmtrakt, die das auslösen können. Also angefangen vom IBD, das ist Inflammatory Bowel Disease, nennt sich das. Das ist eine englische Bezeichnung für einen chronischen Reizdarm, zum Beispiel aufgrund von Psyche.
Ist das zum unser Beispiel, Morbus Crohn, sowas?
Sowas in der Art, ja. Dann gibt es natürlich andere Auslöser, die auch ein IBD haben können. Also das ist einfach ein Überbegriff für eine chronische Erkrankung. Dann gibt es Autoimmunerkrankungen am Darm, die immer wieder Durchfälle hervorrufen. Dann gibt es...
Sind die heilbar?
Heilbar nicht, aber managebar.
Man muss
sie aber detektieren. Das heißt, man muss eine Untersuchung machen. Die Bauchspeicheldrüse kann da auch, vor allem eine Bauchspeicheldrüsenschwäche, kann auch dazu führen. Dann gibt es das sogenannte Malabsorption, Maldigestionsproblem, dass manche Sachen nicht richtig verdaut werden können oder auch nicht richtig absorbiert werden können.
Das wäre wieder der Aufschluss, dass die Kot fressen, um aufgeschlossene
Sachen zu kriegen. Genau, zum Beispiel. Das ist so eine mannigfaltige Geschichte, woher das kommen kann. Das ist so komplex. Es wäre jetzt fast unseriös, da einen Weg aufzuzeigen, was man machen könnte. Da muss sich das ein Tierarzt angucken.
Also man
angucken.
Muss das richtig detektivisch erspüren.
Ganz genau.
In einer Hochglanzzeitung von 2012 werden Sie als Spezialistin in Sachen Fortpflanzung genannt. Hat Ihnen das etwas gebracht und was ist Reproduktionsmedizin? Sie sind Spezialistin. Hat Ihnen das Nennen in dieser Hochglanzzeitung was gebracht?
Nö.
Nö.
Also die haben angefragt, ob sie mich in die Datei mit aufnehmen können, haben es getan und damit war für mich das Ganze gegessen, für die auch.
Also Sie wurden nie wieder gefragt oder so von denen oder für Interview?
Nö. Nein.
Eigentlich schade. Was ist Reproduktionsmedizin?
Reproduktionsmedizin ist der Überbegriff und die Zusammenfassung für mehrere Gebiete aus der Medizin, nämlich die Gynäkologie, also die Frauenheilkunde, übertragen aufs Tier, die Andrologie, also die Männerheilkunde,
haben wir gelernt,
die Geburtshilfe und die Neugeborenenkunde. Auch Neonatologie.
Klingt ja alles ganz menschlich, gell?
Ist ja. Wir müssen uns dran gewöhnen, auch Menschen sind nur Tiere.
Ja, also ich finde das ganz faszinierend. Da haben wir Jahre gebraucht, um das mal zu etablieren. Das ist ja richtig gut.
Ja.
Und Sie haben ja gesagt, wie bestimmt man einen Hormoncocktail und wie lange dauert die Deckbereitschaft? Es gibt ja da diese unglaublich vielen, wenn die Hündin steht, ist sie deckbereit, stimmt ja eigentlich gar nicht. Das ist in einer super, super kurzer Zeit und dazu würde ich mal gerne ein bisschen was wissen.
Okay.
Früher ist man mit so einem Papierchen hinten, wenn es lila wurde, jetzt schnell zum Rüden. Ist das immer noch so?
Dieses Papierchen gibt es tatsächlich noch. Das wird in England, kann man das kaufen und ist gar nicht so schlecht. Also generell, was ist die Läufigkeit? Anders als die Blutung des Menschen oder der Frau ist ja die Läufigkeit eine Blutung, die einen Eisprung ankündigt, nicht ein Abbrechen eines Zyklus und eine Reinigungsblutung bedeutet, wie beim Menschen. Das heißt, die Hündin kriegt ein Östrogenanstieg. Daraufhin lockert sich die Schleimhaut in der Gebärmutter und der Scheide und dadurch blutet sie.
Ist das eine Reinigung, oder?
Nee, es ist keine Reinigung. Es ist einfach eine Lockerung und die Kapillargefäße gehen auf und dadurch kommt es zu einer Schmierblutung zunächst einmal. Und zum Tropfen. Und das Östrogen steigt an, dann kommt ein anderes Hormon dazu, das Progesteron. Das dauert individuell von Hündin zu Hündin unterschiedlich. Also von 3 Tagen bis 3 Wochen, bis wir soweit sind. Und dann ist es anders als bei Menschen, wo ja nur eine Eizelle springt und auch nur 24 Stunden lang der wirklich heikle Moment da ist, ist es beim Hund so, dass über mehrere Tage Eizellen springen am Ende der Läufigkeit.
Dann blutet sie nicht mehr, dann ist ja vorbei, sagt man, oder?
Sagt man.
Sagt
und wenn
man,
die Hündin das Buch gelesen hat, ist es tatsächlich so. Ich züchte irische Wolfshunde und ich habe noch keine Hündin gehabt, die tatsächlich aufgehört hat zu bluten. Die bluten bei mir alle durch.
Die bluten durch?
Ja, und nichtsdestotrotz nehmen sie auf und nichtsdestotrotz haben sie ihre Eisprünge. Also es ist nicht ganz so klar, aber der Ausfluss wird klarer, es sind weniger Blutzellen drin. Er wird sozusagen, in der Medizin heißt es Fleischsaftfarben, weil er rosa wird und nicht mehr so lackfarben dunkel ist wie am Anfang. Und das ist immer am Ende der Läufigkeit angesiedelt und es ist ganz spannend. Manche Hündin, es hängt immer so ein bisschen am Rudel, an der individuellen Hündin. Ich habe 3 Hündinnen laufen im Moment, die 2 davon waren noch nicht läufig, also das sind Junghündinnen, aber die werden sich synchronisieren, das heißt, eine wird anfangen und dann werden relativ rasch die beiden anderen mitziehen und die Ranghöchste wird, auch wenn sie zuletzt vielleicht angefangen haben sollte, plötzlich als erste den Eisprung haben. Das dient dazu, dass, weil in einem Wolfsrudel oder in einem Wildhundrudel nur ein fortpflanzungsfähiges Pärchen, nämlich das Alpha-Pärchen, tatsächlich Welpen kriegt. Und
Welpen kriegt oder überhaupt decken darf?
Ja, überhaupt decken darf, in dem Sinne, ja.
Denn Welpen kriegen könnten sie ja theoretisch alle, aber sie dürfen nicht.
Ja, ganz genau, also das ist der Job der Alpha-Hündin. Der Alpha-Rüde würde sich natürlich jede Dame wählen, die er da so haben
so
könnte, aber dadurch kommt die ganz am Anfang in den Eisprung, damit sie ihren Job getan hat, sozusagen alles im Ofen ist, was da gebrütet werden muss. Und dann hat sie alle Zeit der Welt, alles andere davon abzuhalten, auch schwanger zu werden.
Ah, sehr gut. Aha. Ah ja, jetzt Hormoncocktail. Wo habe ich denn das gelesen? Oder haben Sie mir das gesagt? Es gibt einen Hormoncocktail, Sie prüfen den, ob es schon soweit ist oder habe ich da
also,
was total falsch
verstanden? Hormoncocktail sage ich, glaube ich, nie. Mhm. Nein, was man macht in der Deckzeitpunktbestimmung ist, man nimmt Blut und im Blut misst man ein bestimmtes Hormon, das Progesteron, weil die anderen Hormone, die man zum Beispiel beim Menschen oder bei der Kuh messen würde, die funktionieren leider nicht so gut beim Hund. Mhm. Das Progesteron ist das Einzige, was tatsächlich gut und realistisch funktionieren kann. Auch von der
ja,
Art und Weise.
Dann habe ich das verstanden, oder?
Ganz
ja.
Genau. Mhm. Es ist tatsächlich ein Hormoncocktail, der da anlaufen muss, bis die Hündin läufig ist und bis sie dann auch die Eisprünge hat. Mhm. Da passieren ganz, ganz viele ineinander gewobene hormonelle Funktionen und die aufeinander abgestimmt sind und es ist ein richtiger Balanceakt, bis das alles passiert. Aber das würde jetzt zu weit führen. Mhm. In meinen Neuzüchterseminaren spreche ich das immer an. Das ist eine ganze Stunde, bis wir das durchgearbeitet haben.
Genau. Ja, wir haben noch so viel Spannendes.
Was man macht, ist also herkömmlicherweise machen wir den Progesterontest und messen das Progesteron im Blut, weil es uns anzeigt, wann die Eisprünge passieren.
Das würde also bedeuten, ich kann als Laie nicht sehen oder nicht wissen, wann ich meine Hündin an die Leine nehmen muss, wann sie auch zum Rüden gehen würde. Die beißt ja sehr lange weg, wenn sie nicht bereit
ist. Ja, generell ist, rate ich einfach dazu, dass, also generell, sollte die Hündin immer an der Leine bleiben, wenn sie läufig ist. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Läufigkeit heißt Läufigkeit, weil sie ein erhöhtes Laufbedürfnis hat und durchaus öfter wegläuft. Daher kommt das Wort Läufigkeit.
Ach so.
Also diese Hormone bewirken auch ein erhöhtes Laufbedürfnis. Warum? Mhm. Weil die Natur ganz schlau ist und gesagt hat, die soll ihre Pheromone, sprich die Duftstoffe, die sie in der Läufigkeit aussendet, so weit wie möglich tragen, damit die besten Kandidaten, damit die Prinzessin ganz weit die Prinzen laden kann.
Ach so, und die dann sitzen vor der Tür und weinen.
Ganz genau,
ja.
Zum einen und zum anderen läuft die Hündin tatsächlich weg. Mhm. Und wir haben das Phänomen, dass auch vor den Eisprüngen Eizellen können tatsächlich bis zu 10, 14 Tagen leben in manchen Fällen. Und wir wissen es von Studien am Wolf und auch an Wildhunden, dass die Alpha-Hündin sich nicht nur vom Alpha-Rüden decken lassen, sondern ganz heimlich auch durchaus auch mal vom Anwärter auf den Thron, der dabei ist, den Alpha-Rüden vom Thron zu schubsen.
Mhm. Und, das ist auch eine Frage des Überlebens, gell?
Ganz genau. Mhm. Und damit die Art überlebt, wird es letztendlich darauf hinauslaufen, dass die Alpha-Hündin sich heimlich vom Nicht-Alpha-Rüden decken lässt. Mhm. Die Spermien merken aber, es passiert noch gar kein Eisprung, legen sich schlafen in den Schleimhautfalten der Scheide. Und wenn die Eizelle riechen, die haben kleine Riechzellen vorne an den Köpfchen, wenn die Eizelle riechen und gleichzeitig merken, dahinter kommt der Feind, weil der Alpha-Rüde jetzt zum richtigen Zeitpunkt gedeckt hat, dann legen sie los und meistens sind es tatsächlich Würfe mit gemischten Vätern.
Wow, das ist ja spannend.
Also
das
die Natur ist da gerade beim Hund sehr spannend.
Das ist ja wirklich spannend. Vor allen Dingen dieser Vater, der sagt dann, also das ist nicht meine Farbe. Das ist gut.
Tatsächlich bis zur letzten Sekunde ganz normal fortpflanzungsfähig, auch wenn sie dann wahrscheinlich gar nicht mehr sich fortpflanzen würden, weil sie ja dann nicht mehr Alpha-Hündin oder Alpha-Rüde sind, wenn sie irgendwann mal alt und gebrechlich sind. Es ist aber ganz wichtig, dass sie das ansprechen, weil ich immer wieder höre, die Hündin wird nicht mehr läufig. Die ist schon zu alt. Mhm. Und das ist meistens ein Hinweis auf eine lebensbedrohliche Erkrankung der Gebärmutter, die zur Gebärmuttervereiterung und auch zum Tod der Hündin führen kann, wenn da nicht auf den Grund gegangen wird, der ganzen Sache.
Und also deswegen, wenn sie nicht mehr heiß wird.
Wenn sie nicht mehr läufig wird, wenn irgendwelche komischen Abstände plötzlich sind, mal kriegt sie ihre Läufigkeit, dann mal wieder anderthalb Jahre gar nicht. Sollte man zu einem Gynäkologen für Hunde, also zu einem Reproduktionsmediziner für Tiere, damit der nachguckt, es kann tatsächlich sehr, sehr schlimm und gefährlich sein, was die Hündin hat, nämlich eine Gebärmuttervereiterung. Mhm. Die fängt an mit diesen verlängerten Zeitabständen, mit diesen unregelmäßigen Läufigkeiten. Und alte Hündinnen haben das durchaus gar nicht so selten und man sollte es wissen. Mhm. Deshalb rate ich als Gynäkologin für Hunde dazu, dass man immer 6 bis 8 Wochen nach der Läufigkeit zum Ultraschall kommt. Genauso wie Frauen zum Gynäkologen gehen sollten alle halbe Jahre, um einfach mal gucken zu lassen, dass alles in Ordnung ist. Gucke ich gern bei der Hündin mittels Ultraschall, dass die Gebärmutter in Ordnung ist, dass alles seine Richtigkeit hat und dass wir keine Gefahr laufen, irgendeine Erkrankung zu übersehen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wie lange dauert ein Deckakt mindestens? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand schreit, der Rüde sitzt auf meiner Hündin, er muss ja
dann
eindringen,
schon passiert.
Eindringen, abbinden, nein?
Nein, das oh. ist, muss er gar nicht. Also mhm. im Endeffekt reichen 3 Sekunden, weil es gibt drei...
Mein Bild wird ja heutzutage wohl...
Es gibt drei... Ja. Bei der Ejakulation des Rüden gibt mhm. es 3 Portionen. Mhm. Einmal das Vorsekret, das mhm. kommt meistens bevor er überhaupt springt. Dann wird die spermienreiche Fraktion abgegeben. Und dann kommt nur noch Prostatasekret. Und das Prostatasekret kommt nur, wenn er hängt. Das heißt, also es kommt länger, wenn er hängt. Mhm. Das heißt, wenn er einschachtet, aufknotet und dann dieses berühmte, die hängen zusammen und mhm. kommen nicht mehr auseinander. Das dient nur dazu, damit es einen Reflex gibt, damit die Gebärmutter eintaucht in dieses Spermienpaket und die praktisch wie so ein Strohhalm hochsaugt, damit sie Richtung Eileiter kommen und die Eizellen auch befruchten können, die gerade eben mhm. geschlüpft sind.
Also es könnte aber theoretisch sein, dass der mal draufspringt und dann ist es passiert.
Ja, also die spermienreiche mhm. Portion wird abgegeben, lange bevor der Rüde hängt. Er muss nur Aha. einfach mal 3 Sekunden.
Also Rüde hängen heißt, er dringt ein, bindet ab, es wird
knotet
ganz dick.
Auf, genau.
Genau, knotet mhm. auf, wird ganz dick, kann dann nicht mehr raus, auch mhm. nicht mit dem berühmten Schwappwasser, den viele dann raten. Ich
füttern.
Füttern?
Füttern. Ah. Männer können immer nur eine Sache auf einmal.
Aha.
Also nett, wenn ich...
Man nett, füllt,
halt
ich
mal raus. Halt
ich
mal raus. Also man füttert den Rüden und dann...
Dann schwillt er schneller ab. Also wenn ich zum Beispiel eine Absamung mache, um die Spermien zu testen, mhm. ob alles in Ordnung ist, weil der Rüde keine Welpen macht mhm. Und damit er einfach schneller abschwillt und es ihm einfach leichter ist, dann mhm. fütter ich den und in dem Moment, wo sie fressen, vergessen sie alles andere.
Also tötet... Naja, ich sag jetzt mal nichts. Okay. Wie viele Züchter beachten jetzt die Genetik und lassen einen Fachmann nach einem passenden Rüden schauen? Ist das auch jetzt Ihre Aufgabe? Ist es auch so, die Genetik wäre ja auch wichtig? Sie sagten ja eben, die Hündin nimmt bei der Hochhitze alle. Aber würde sie sich dann, wenn jetzt ihr viele Rüden geboten werden, einen raussuchen? Sie riecht mit ihren 250 Millionen Riechzellen, der passt zu mir, der würde mich am besten jetzt ergänzen. Gibt es sowas?
Es wird erst mal Krach geben. Zwischen den Rüden. Mhm. Die würden erstmal rumprollen, die würden sich nicht wirklich verletzen, aber die würden erstmal klären, wer überhaupt hier der Chef ist.
Ah, ja.
Und der Chef dürfte dann.
Ah, der Chef. Und was sagt die Hündin dazu?
Es gibt tatsächlich Hündinnen, die haben einen Rüden, den sie favorisieren und da hat kein anderer mehr was verloren, egal welche Rangordnung der hat. Mhm. Die gibt es tatsächlich. Es Aha. gibt die meisten Hündinnen sagen, du passt ungefähr, dich nehme ich. Mhm. Also mein allererstes Deckerlebnis in meiner Zucht war, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe eine befreundete Züchterin gehabt, von der ich auch die Hündin damals hatte. Mhm. Die hat mich an der Hand genommen und mich sozusagen in die ganzen fantastischen Sachen eingeführt, die es da so gibt. Aha. Mit dem Resultat, dass ich dann irgendwann an einem wunderschönen Winterabend um 18 Uhr einen Termin zum Decken vereinbart hatte. Die meinte, spinnst du? Es kann doch Stunden dauern, bis das alles vollzogen ist, mhm. bis die sich gefunden haben und bis er springt und überhaupt und sowieso. Und dann steht ihr da um Mitternacht, mitten in der Nacht im Winter da. Und ich war da völlig naiv und habe gesagt, ja, machen wir halt, und das wird schon. Meine Hündin, die noch nie irgendwie in Kontakt gekommen war vorher mit einem Rüden während der Läufigkeit, weil ich da immer sehr drauf geachtet habe, die sah durchs Autofenster diesen stolzen, weißen, irischen Wolfshund, kriegte Herzchen in den Augen und lief rückwärts durchs Gartentor. Also sowas gibt es auch. Es muss einfach passen und mhm. die hätte auch die Dogge von nebenan genommen.
Mhm. Also wenn sie richtig
sie wirklich in der Standhitze ist mhm. und wenn die Eisprünge da sind, dann sagt der Hormoncocktail ihr, jetzt ist es wirklich mal
Das
nötig.
War der Hormoncocktail,
genau.
Das war das, ja, ganz genau. Haben wir denn einen Flaschenhals mhm. In der Zucht, der uns ja. die Rassen kaputt macht? Ja. Also immer Schönheit auf Schönheit, Plus und Plus gibt nicht immer Plus, sondern es gibt auch Minus.
Es tut sich mittlerweile was. Viele Verbände machen mittlerweile Verpaarungsberechnungen und Risikoabschätzungen mhm. von bestimmten Erkrankungen. Mhm. Und bei wem war es? Ich glaube, bei den Landseern ist es so, habe ich letztens gelernt, dass die 3 Rüden vorgeschlagen bekommen und nur aus diesen 3 Rüden dürfen sie sich einen aussuchen für ihre Hündin, mhm. weil die 3 Rüden am besten passen vom Inzuchtkoeffizienten, also am weitesten entfernt sind familiär von der Hündin, am besten genetisch passen und das wenigste Risiko für kranke Welpen dadurch entsteht.
Das ist ja natürlich
es
mal
gibt,
gut, ja.
Es gibt Risikoberechnungen, die man freiwillig machen kann. Es wird aber viel zu wenig genutzt.
Viel zu wenig, das glaube ich, ja.
Der Professor Distel in Hannover ist einer der wenigen, die da sehr viel Hilfestellung leisten. Und auch die Frau Professor Sommerfeld-Stur in Österreich an der Fakultät in Wien ist auch eine begnadete Genetikerin, die sich sehr mit Hundegenetik und Hundezucht auseinandersetzt. Ich bin selbst in der Arbeitsgruppe zur Reproduktionsmedizin der Hündin, www.agrh.de ist das, glaube ich. Das ist eine Vereinigung von uns Tierärzten, die sich für die genetische Gesundheit des Tieres oder des Hundes vor allem auch einsetzt.
Mhm. Und das ist eine tolle Idee. Denn sonst ist es ja, dass man einfach jetzt sagt, ich fahre jetzt zum Deckrüden, aber das ist ja eine Wissenschaft an für sich, oder?
Oft ist es leider so, dass tatsächlich bevorzugt der genommen wird, der in der Nähe steht und wo man keine 400 Kilometer fahren muss. Mhm. Aber wer es ernst nimmt und wer sich da Gedanken macht und auch Stunden, Abende lang Ahnentafeln wälzt, der ist dann ein bisschen wählerischer tatsächlich.
Der ist wählerisch, das finde ich sehr gut. Also sind wir letzten Endes, wenn man so ein Fazit ziehen würde, sind wir auf dem Weg zu gesünderen Rassen, weil viele sagen, das mache ich nicht mehr mit. Es ist ja jetzt so, dass es gibt ja sehr viele Rassen, die jetzt kaputt gezüchtet wurden. Ja. Und besonders diese Showlinien hat man ja ganz schlimme Beispiele. Und das wird dann dadurch jetzt aufgemischt. Wie ist denn der Mops Jack Russell, der jetzt nicht mehr die kranke Nase hat, sondern so zum Sportmops jetzt wird? Ist das dann auch so eine Sache oder ist das ein ganz anderes Thema?
Es ist ein anderes Thema, weil es gibt natürlich diese Puristen, die sagen, man kann nur aus der Rasse heraus gesund züchten und man sollte nichts anderes reinziehen. Dann gibt es immer wieder Rasseverbände, die würden gerne andere Rassen, die gesünder sind als ihre eigenen, dazunehmen. Man kann zum Beispiel den Ducktalling Retriever nehmen. Da gab es eine große Diskussion, weil es gibt zwei Verbände von den Ducktalling Retrievern. Und der eine Verband hat den Inzuchtkoeffizienten berechnen lassen von allen bestehenden Hunden mit DNA-Test und. Mhm. Und es wurde herausgefunden, dass dieser Rasse das Problem hat, dass alle Hunde dieser Rasse näher miteinander verwandt sind als Geschwister. Das sind alles Klone von sich selbst.
Genetisch. Und das macht natürlich krank wahrscheinlich.
Und nichtsdestotrotz wurde denen verboten, eine andere Rasse einzuzüchten, was keiner verstanden hat. Mhm. Und die sind sehr krank, die Ducktalling Retriever. Die haben ganz, ganz schlimme Erkrankungen, bis hin zur Gehirnhautentzündung, die genetisch bedingt sein kann. Mhm. Aber wir haben das Problem immer wieder.
Ducktalling
Retriever. Sehr, sehr schöne, rotbraune,
also so wie Ente Hunde. Und dann Tolling?
Tolling, T-O-L-L.
Mhm. I-N-G.
I-N-G.
Retriever,
muss genau.
Muss man mal angucken. Mhm.
Sehr sympathische Tiere. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich finde es nur sehr schade, wie krank sie mittlerweile geworden sind.
Also das aber wäre das typische Wort überzüchtet.
Ja. Ja, wir haben leider aber jede Rasse, die irgendwann mal Moderasse war, der Dalmatiner, der Pudel, der Mops und. Alles das ist... Der Flaschenhals wird kommen. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem in fast jeder Rasse. Mhm. Wenn ich als Tierärztin gefragt werde mittlerweile, was gibt's denn noch für gesunde Rassen, muss ich mit der Schulter zucken und sagen, ich kenne Exemplare aus jeder Rasse, die irgendwie eine Erkrankung haben, die sie nicht haben müssten, wenn die Gene gesund wären.
Ah,
also es ist mittlerweile schon wirklich schade und wir müssen umdenken. Es gibt immer wieder Unbelehrbare, die denken nicht um. Mhm. Und es gibt ein paar, die sich bemühen und die sehr weit voraus sind ihrem Ganzen. Ich sage, man sollte abwarten, ob diese Tiere wirklich gesund ist und mit ihnen züchten. Ich bin der Meinung, es wird viel zu früh belegt und gezüchtet. Mhm. Eine Hündin in der Wildbahn ist erst mit 3 überhaupt in der Lage, weil sie erwachsen ist, eine Alpha-Position einzunehmen.
Das geht aber ins Geld, da muss früher rangehen.
Meine Hündinnen werden vor dem dritten Lebensjahr alle nicht belegt. Mhm. Und eigentlich lieber mit 4 und mit 6 nochmal. Und mehr muss nicht sein. Und ich versuche, mir Rüden zu suchen, die entweder sehr alte Eltern haben oder alt sind. Mhm. Weil wir zum Beispiel beim irischen Wolfshund haben wir eine mittlere Lebenserwartung aufgrund der Genetik von 5 bis 6 Jahre.
Ja, stimmt.
Das ist eine Katastrophe.
Ganz furchtbar.
Und der Vater von meinem Rüden zum Beispiel ist 12 geworden und die Mama 11. Das ist so meine Idee, wie ich der Hundezucht verhelfen kann, so ein bisschen weniger Flaschenhals und ein bisschen gesünder zu werden. Von uns gibt es ein paar, die sich bemühen. Es sind aber immer noch zu wenig. Und das Wissen wird auch nicht breit genug gestreut. Und ich habe auch nicht immer so den Eindruck, dass alle Zuchtverbände ein Interesse daran haben, das Wissen breit genug zu machen.
Das finde ich aber auch. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass das eben einfach noch ein bisschen sehr geldverdienlastig ist und nicht jetzt ethiklastig.
Ja.
Ja. Eine Frage muss noch stellen. Glauben Sie, dass Mischlinge gesünder sind, oder?
Ja, da sind wir wieder beim Mikrokosmos. Mein Mikrokosmos ist der einer Tierärztin, die natürlich immer konsultiert wird, wenn Probleme bestehen. Die bestehen nicht nur bei Rassehunden, die bestehen natürlich auch bei Mischlingen. Ich kenne sehr viele kranke Rassehunde,
also
aber ich
Mischling
kenne...
Mischling gelingt sozusagen.
Genau, ich kenne genauso viele kranke Mischlinge. Und da gibt es das Beispiel des Slornan-Wolfhundes. Wolfhunde sind jetzt keine Windhunde wie die Wolfshunde, sondern es sind Mischlinge, ursprünglich aus Schäferhund und Wolf gewesen, die immer noch, wie die tschechischen Wolfhunde, ja auch sehr Richtung Wolf gehalten werden. Wunderschöne Tiere, und die Idee beim Slornan-Wolfhund war ursprünglich mal, die Gesundheit des Wolfes mit dem Arbeitswillen des Schäferhundes zu vereinen. Man kann ganz böse frotzeln und sagen, sie haben die Gesundheit des Schäferhundes mit der Arbeitswilligkeit des Wolfes gekriegt.
Also wir waren eben dabei, sind Sie der Ansicht, dass Mischlinge gesünder sind? Wie sieht's denn aus mit den Moderassen? Labradoodle, Dingsbums, Cockapoo, ja.
Also die Mischlinge aus Cocker Spaniel und Pudel.
Ja.
Sie sind sehr niedlich, sie sind lustig anzusehen, mit Sicherheit, aber ob man da ein gesünderes Tier kriegt, das ist Glückssache.
Denn Plus und Plus gibt nicht immer Plus,
so
sondern
aus.
Es kann auch ganz schwer Minus geben. Dass sich alle diese Plus-Eigenschaften zu einem riesengroßen Minus innerhalb eines Wurfes dann sammeln. Jeder Hund ist ein Individuum, muss ich also aufpassen. Und die sind ja noch nicht mal in einem Wurf, sehen die alle gleich aus. Gell? Die haben ja
es
wie
sind
Mischlinge.
Ja Mischlinge.
Genau.
Es sind Mischlinge,
ja.
Es ist ja keine Rasse. Mhm. Wir sehen es auch bei Rassen, die noch sehr jung sind, wie der Eurasier. Der ist ja noch gar nicht, also der Eurasier ist noch gar nicht so lange. Da haben wir auch immer noch leichte äußerliche Veränderungen, wo man sieht, wo es ursprünglich herkommt. Ne, der eine sieht ein bisschen mehr aus wie der Spitz, der andere sieht ein bisschen mehr aus wie, wie ein Husky und. Aber der letztendlich, wir werden der Gene nicht einfach innerhalb von 10, 20, 30 Jahren her.
20, 30.
Jahre. Also nicht mal.
Ja.
Wir brauchen, wenn wir uns überlegen, unser Verdauungsapparat ist immer noch der gleiche wie vor 20.000 Jahren, obwohl wir ja schon seit zigtausend Jahren anders essen. Ne? Also Evolution ist länger als nur ein Menschenleben oder zwei oder drei.
Also das würde bedeuten, wenn jemand, er kriegt keinen kalkulierten Hund, wenn er diese Mischlinge nimmt, auf was könnte er denn da achten? Also wenn er jetzt zum Züchter geht, hat er denn überhaupt eine Chance? Guckt er da ins Zuchtbuch oder was hat er überhaupt für eine Möglichkeit zu sagen, wenn ich schon Mischlinge nehme, dann möchte ich aber auch da aus dem Wurf das Beste?
Also wichtig wäre mir, dass dann auf die Elterntiere geguckt wird. Nur weil ein Labrador nicht im Retriever-Club gezüchtet wird, sondern Labradoodles draus gemacht werden, heißt es noch lange nicht, dass er nicht ED und HD geprüft werden sollte. Der sollte trotzdem seine Augenuntersuchung machen. Die ganzen Gesundheitstests, die der VDH abverlangt, damit das Tier in eine FCI-Zucht, also in eine anerkannte Zucht geht, und einen Stammbaum kriegt, der überall auf der Welt gilt. Genau das würde ich mir wünschen von seriösen Labradoodle-Züchtern, dass die ihre Pudel genauso abchecken wie ein Pudelzüchter, der reine Pudel züchtet. Und das, was der VDH vorschreibt, ist für mich das Minimum. Es ist nicht das Maximum, es ist das Minimum an Untersuchungen, die gemacht werden sollten.
Und also das war HD, Augenuntersuchung oder was war?
Augenuntersuchung, HD, ED, die ganzen Epilepsien, die
was
Labradore.
Ist ED?
Das ist ein Überbegriff für drei Erkrankungen. Einmal ein Knorpelschaden am Ellenbogen, und zwei verschiedene Orte, wo ein Knöchelchen abbrechen kann oder nicht anwachsen kann im Wachstum.
Oh, ganz wichtig. Das ist ja eine Labrador-Krankheit, die haben ja ganz viele OPs zurzeit, was ich auch so gehört habe, dass das aus der dass das eine genetische Veranlagung ist. Könnte man die, wenn man den Hund jetzt mit 6, 8 Wochen vorstellt, noch heilen invasiv?
Nein.
Minimalinvasiv nicht? Also minimalinvasiv mit einem klitzekleinen Eingriff?
Nein, weil diese Knöchelchen, die wachsen erst an bis zum 6., 7., 8. Lebensmonat. Und wenn der Knochen immer noch nicht angewachsen ist im 8. Lebensmonat, dann muss er raus. Dann muss man das Tier einem Orthopäden vorstellen und dann sollte das tatsächlich auch behoben werden, das Problem. Sonst gibt es ganz, ganz fiese Arthrosen im Ellenbogen.
Weil es immer reibt oder wandert.
Ganz genau, weil es einfach auch eine Unregelmäßigkeit im Gelenk ist. Da ist plötzlich eine Stufe drin, wo es rund sein sollte. Dass das hakt, ist klar.
Ja.
Und Man kann das aber erst mit 6, 7, 8 Monaten überhaupt sehen. Man kann das vorher. Ganz viele Erkrankungen sind ja anlagebedingt, aber kommen erst im Alter überhaupt oder in späteren Lebensmonaten oder sogar Lebensjahren zum Vorschein.
Was zum Beispiel? Welche?
Zum Beispiel die Epilepsie.
Aha.
Der Border Collie ist da ja zu nennen, der Ducktailing Retriever und ganz, ganz viele andere Rassen, die Epilepsie haben. Mhm. Und da zeigt sich das bis zum 3. Lebensjahr, ob der Hund Epilepsie hat oder nicht. Beim irischen Wolfshund die Herzproblematik, DCM, also dilatative Kardiomyopathie, sprich wenn es so ein riesiges Herz wird, das ausleiert und das keine Muskelkraft mehr hat, die Anlage bringen die mit, aber die werden erst zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr wirklich krank.
Deswegen
ist es wichtig, die Eltern auf die Elterntiere zu schauen, weil wenn die im Alter noch gesund sind, dann haben wir zumindest eine Chance, keine Garantie, aber eine Chance, dass die Tiere gesund sind, die wir kaufen.
Was ist denn, wo liegt denn da die Aufklärung? Was kann man denn machen oder was wird gemacht, um jetzt die Menschen aufzuklären? Also ich habe zum Beispiel so einen Fragebogen im Hundetrainer-Netzwerk, den kann man abrufen. Was muss man alles beachten? Das wäre ja jetzt ganz wichtig, dass man da auch jetzt einen Gesundheits-Check-up empfiehlt. Also das würde ich ganz gerne machen. Das machen wir jetzt gemeinsam, dass man das abruft. Und dieser Fragebogen kann dann sein, welche Untersuchungen sollten Sie machen ganz früh, dann mit 6 Monaten, weil diese Dinge können dazu beitragen, dass Sie einen gesunden Hund kriegen. Schauen Sie ins Zuchtbuch, wenn ja, nach was. Also das würden wir dann mal zusammenstellen, das würde mich sehr interessieren. Und dann können wir auch dann darauf hinweisen, dass Sie solche Untersuchungen machen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
Gerne.
Das werden wir machen. Das wären den Fragebogen, das muss ich mir jetzt gerade mal notieren, sonst vergesse ich das in meinem Alter. Jetzt haben wir ja die Wolfskrallen, Thema Wolfskrallen. Also ich habe sehr viele Hunde auf dem Tisch und gerade bei den Südhunden sind diese Dinger noch da, die mir natürlich furchtbar Fummelei, weil ich da so drumrum schneiden muss und ganz fürchterlich aufpassen. Es ist jetzt verboten, die aus Sicherheitsgründen wegzumachen. Wenn ja, warum?
Also es ist so, zum einen ist es bei manchen Hunden, wie zum Beispiel dem Pyrenäenberghund, ein Rassestandard, dass mehrere Afterkrallen, so nennen sie sich, da sind. Sonst darf der überhaupt nicht angekört werden. Sonst darf er nicht in die Zucht. Sonst gilt er nicht als Rasse rein. Und je mehr, desto besser. Mindestens 3 von diesen Bitzelchen. Ja. ja, sie können stören, sie können Probleme machen. Das Problem ist allerdings so, dass es ist nicht immer nur ein Hautanhängsel und ein Überbleibsel aus Urzeiten, sondern es kann durchaus auch mal ein bisschen Knochen oder ein bisschen größeres Blutgefäß dazu führen. Und es ist eine richtige OP, die wegzumachen, weil wenn man es, wie man es früher gemacht hat, wenn man die mit dem 1. bis 3. Lebenstag einfach abschneidet, wie die Ohren und die Schwänzchen ja auch dekupiert wurden, dann macht man einfach erhebliche Schäden, Schmerzen und Leiden beim Welpen und deshalb ist man davon abgekommen. Und einen Welpen extra dafür in Narkose legen, ist jetzt auch unverhältnismäßig. Von daher, in der normalen Zucht, also ich hatte noch nie einen Welpen mit Afterkrallen, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist mir noch nicht passiert.
Riecht da die Natur wieder durch oder wie, was ist?
Es ist einfach ein Überbleibsel, wie manchmal ein langer Schwanz bei einer Rasse, die kurzschwänzig gezüchtet wurde. Oder wie Stehohren bei Rassen, die Schlappohren kriegen sollen.
Ach so.
Oder umgekehrt. Ne? Also es ist einfach ein Überbleibsel, das irgendwann mal irgendwie genetisch wieder auftaucht und dann hat der Hund das. Oder aber eben ein Rassestandard, deshalb diese vielen Südländer, weil da gibt es diese Herdenschutzhunde ganz oft. Und Herdenschutzhunde haben den Rassestandard, weil sie sich angeblich besser das Gebirge raufkraxeln können, wenn sie sich festhalten können mit den Afterkrallen. Zumindest steht das
so
im Rassen.
Wie die Lundehunde, die da auf den Felsen rumkrabbeln und den Fischern dienen.
Und angeblich, also ich glaube, es ist wirklich ein Märchen, das erzählt wird. Nichtsdestotrotz muss es sein. Sie dürfen nicht weggemacht werden. Mit dem Resultat, dass sie natürlich auch erblich ein bisschen favorisiert werden, weil je mehr, desto besser. Und dann kommt es auch bei den südländischen Mischlingen durch. Die deutschen Hunde haben das kaum noch, weil darauf geachtet wird, dass das weggezüchtet wird.
Ja. Jetzt haben wir nochmal die Wolfskrallen. Also es ist eine echte OP und gehört es dann noch zum Thema Verstümmelung. Ich kann es nicht bestellen.
Es ist eine Amputation und mir ist es als Tierärztin nur erlaubt, Organe wegzunehmen, wenn der Hund krank ist dadurch. Sprich, ich darf keine gesunden Organe entnehmen oder abnehmen. Mhm. Und da wir die Welpen ja nicht ohne Narkose eine solchen Tortur unterziehen wollen, weil es einfach Tierquälerei ist, bleiben die dran und nur, wenn sie wirklich Probleme machen. Ich hatte 18 Jahre lang einen Hund mit Wolfskrallen, der überhaupt keine Probleme hatte. Der ist nie, einziges Mal, wahrscheinlich hat es die, das war ein Schnauzer-Pudel-Mischling, das war mein allererster Hund, wahrscheinlich hat sich die Hundefriseurin sehr geärgert, dass sie dran waren, aber verletzt war da nie was. Und deshalb
ja, also
sage
man
ich,
muss die in die Hand nehmen und muss dran drum rumschneiden und man darf es auch im Laufe des Arbeitens nicht vergessen, dass da solche Riesen, also die flapschen so, also die sind jetzt keine feste Konsistenz.
Genau, die meisten hängen tatsächlich an der Haut. Ja. Nichtsdestotrotz ist es ein Organ, das ich nicht einfach so abnehmen kann. Erstens mal kann es, ist es nicht eine einfache OP mit Schnipp, Schnipp und alles ist gut. Man muss wirklich fein operieren, man muss, wenn sie Probleme machen, sie können Knochenverbindungen haben, sie haben Nervenverbindungen, sie haben Blutverbindungen zum normalen Hund. Das heißt, man muss sehr genau wissen, was man tut zum einen und zum anderen. Es stellt sich mir persönlich als Internistin, die nicht so viel operiert, immer die Frage, es gibt Phantomschmerzen beim Menschen, gibt es die nicht auch beim Hund und muss ich sowas riskieren, nur weil es unschön ist und anstrengend? Nein, muss ich nicht, oder?
Ja, also wenn sich der Hund nicht verletzt, ich denke immer, wenn der irgendwo hängen bleibt, da ist jetzt ein Hund, der hat sich die abgebissen, der ist wohl hängen geblieben und hat sich die abgeknabbert. Manchmal sieht es ja so aus, als könnte man Faden drum machen und jeden Tag ein bisschen fester und irgendwann fällt es ab, aber das ist eher weniger.
Nein, das macht man auch nicht.
Ja. Nein, dass man es nicht macht, ist klar. Nur wenn ich dieses Ding in der Hand habe, denke ich, das hängt doch eigentlich an nichts. Aber es ist doch eine größere Sache.
Ja.
Gut, also jedenfalls werde ich das... Jetzt werde ich die Wolfskralle anders sehen. Ich werde sie als Organ behandeln und auch ganz vorsichtig. Wir hatten ja noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, Geschirre, Leinen und Haltis. Mhm. Das würde ich ganz gerne noch zum Schluss machen. Das ist ja so, dass Sie da auch eine Dame haben, die anfertigt. Worauf achtet die? Also Sie wollten da auch noch was sagen. Und Halti, ich mag es nicht. Wie stehen Sie dazu?
Also es gibt eine... Ich meine, es ist eine dänische Studie, die sagt, dass 92% der Hunde, die mit Halti geführt werden, früher oder später Halswirbelprobleme kriegen.
Ja, das glaube ich aber auch.
Nicht, weil das Halti schlecht ist, sondern weil man einfach als Mensch nicht perfekt ist und immer doch mal dran ruckt oder zieht oder einfach nicht so hält, wie man halten sollte. Und die Idee ist eine gute, die Umsetzung ist so schwierig, dass also ich traue es mir nicht
ich
zu
auch
und
nicht.
Ich habe ein und wir haben beide Übungen mit Hund und nichtsdestotrotz, wir sind nicht perfekt und wir sollten es auch von uns nicht verlangen und deshalb sollten wir Geschirre oder Leinen nehmen oder Halsbänder nehmen, die letztendlich weniger Gefahrenpotenzial bergen, den Hund zu verletzen.
Möglichst breite Halsbänder. Was sehen Sie denn jetzt so aus Ihrer Erfahrung? Breite Halsbänder, wie sollten die Leinen sein? Was sind denn da so Ihre Erfahrungen?
Also ich finde es gar nicht so wichtig, wie breit das Halsband ist. Ich finde es viel wichtiger, dass der Hund locker an der Leine geht. Erziehung ist das Allerwichtigste, weil egal wie breit das Halsband ist, in dem Moment, wo mein Hund zieht, macht er sich ganz viele körperliche Schäden, allein schon dadurch, dass der Blutdruck hochgeht, weil alle Säugetiere am Hals zwei Blutdruckpunkte haben und wenn die gedrückt werden an den Halsschlagadern, geht automatisch Adrenalin in den Körper, der Blutdruck geht hoch, der Herzschlag wird höher, deshalb werden so viele Hunde am Halsband auch aggressiv, wenn sie plötzlich in der Leine hängen, weil sie in den Kampfmodus gehen aus Versehen. Gar nicht geplant, aber es passiert.
Das ist aber eine wichtige
und
Frage.
Deshalb bin ich eigentlich ein Fan von Geschirren. Mhm. Allerdings sind Geschirre auch
schlecht.
Ein Problem für den Bewegungsapparat, wenn sie nicht komplett so gemacht werden, wie sie gemacht werden sollen, damit der Hund sich frei darin bewegen kann, damit die Schulter nicht eingezwängt wird, damit das Brustbein nicht verschoben wird, damit die Rippen genau so atmen können, wie sie atmen sollen. Es ist ein bisschen eine Kunst und ich habe mit der Frau Ulrich zusammen haben wir, weil wir das Problem hatten bei unseren irischen Wolfshunden, dass wir eigentlich keine Halsbänder während der Erziehungszeit haben wollten, um die Hälse ein bisschen zu schonen und auch die Herzchen ein bisschen zu schonen. Aber wir waren unzufrieden mit den ganzen Geschirren, die es gibt. Mhm. vor allem, also es gibt so einige Marken, auf die man in manchen Futtermittelläden kaufen kann, die sehen toll aus. Da kann man super schöne Klettverbindungen dran machen mit irgendwelchen Sprüchlein und die haben alle möglichen Farben. Und die sind so gut für unser Sicherheitsbedürfnis, weil sie den Hund einquetschen. Weil sie den Hund einquetschen, der kann die Schulter nicht mehr bewegen, der kann gar nicht vorwärts laufen, auch wenn er wollte. Die sehen toll aus, aber für den Bewegungsapparat ist das Gift. Und so kamen wir
auch vor, wenn jetzt so ein Hund sich in so ein Geschirr und seitlich legt, ist es doch so, als würde er schräg und schief einen schweren Wagen ziehen. Er kratzt ja hier im Boden, er wird ja auch völlig schief. Man sagt immer, Geschirr tut dem Hund nicht weh, aber ich denke mal, dass das schlimme Schäden. Was macht das mit dem Bewegungsablauf? Weil der Hund legt sich ins Geschirr, kann ja nicht gesund sein.
Er sollte sich auch nicht ins Geschirr legen.
Nein, es geht jetzt mal abgesehen davon, dass wir daran arbeiten, wenn ich darf, dass er dann das nicht mehr braucht, dass er eigentlich auch kein Halsband mehr braucht, weil er eben bei uns bleibt. Das ist jetzt die andere Frage. Aber es kommen ja sehr viele, die haben so Billiggeschirre, die schneiden vor allen Dingen auch hier unter den Achseln ein.
Finde ich also auch ganz furchtbar. Ja. Das ist Tierquälerei.
Dann zieht man hoch und es gibt ja auch so eine Fäden, die werden hier unten gespannt. Das ist ja auch Tierquälerei.
Absolut.
Jetzt ist das Geschirr falsch angepasst. Wie ist es denn bei einem richtigen Geschirr? Hat er überhaupt noch hier diesen Druck unter den Armen oder wo ist das
also
andere Geschirr?
Ich bin ein Fan von Geschirren, die weder die Schulter einengen, noch den Rücken belasten, noch die Brust stoppen. Also der Hund darf...
Ach, der hat hier vorne nichts.
Doch, der hat was, aber es ist so weit oben, dass es nicht die freie Bewegung des Laufes irgendwie blockiert. Also das muss man sich eher angucken, das ist jetzt schwierig zu beschreiben. Auch Norweger Geschirre finde ich ganz toll, weil gerade die Norweger Geschirre super dafür geeignet sind, dass man vorne einen Ring dran macht. Ich habe, wenn ich meine Hunde am Geschirr führe, immer vorne einen Ring und nicht hinten am Geschirr. Einfach, weil in dem Moment, wo der Hund geradeaus läuft, lenke ich ihn um, lenke die Kraft, die er nach gerade rausbringt, nach links oder rechts. Er läuft einen Halbkreis und findet zu mir zurück. Ganz ohne, dass ich einen Arm länger habe als den anderen. Das ist beim irischen Wolfshund ganz wichtig. Aber auch im Training und während der Arbeit ist es für mich wichtig, dass ich so wenig Belastung für meinen Bewegungsapparat, genauso wie für den Bewegungsapparat des Hundes habe. Und deswegen versuchen wir, orthopädisch korrekte Geschirre zu machen, die individuell angepasst sind an den Bewegungsablauf, an das Bedürfnis und auch an das Problem des Hundes.
Das ging mir eben ein bisschen schnell. Also, wir haben ja hier sehr gelacht. Banker haben eine enge Krawatte, damit sie im Kampfmodus sind. Und das liegt hier unten, wenn man sich so an die Mandeln fasst. Und da wäre dieser Druckpunkt Adrenalin.
Also so ein bisschen da, wo die Krawatte auch sitzt, da laufen ja die zwei Halsschlagadern entlang am Hals, auch bei Menschen, bei jedem Säugetier. Und wenn man das zum Beispiel aufgrund einer Krawatte zu eng drückt oder eines Halsbandes und wenn der Hund sich in das Halsband legt, dann werden diese Druckpunkte aktiviert und die schieben das Adrenalin im Blut hoch. Die erhöhen die Herzfrequenz und erhöhen den Blutdruck und das Aggressionspotenzial. Und deswegen sind die meisten Hunde viel lockerer ohne Leine als mit, weil genau das diesen Kampfmodus anmacht. Die sind dann bereit, tatsächlich, die sind einfach so hochgespult durch durch diesen Blutdruck, dass sie gar nicht anders können, als teilweise aggressiv zu reagieren.
Also da habe ich das gefühlsmäßig richtig, ohne das jetzt zu wissen, dass man den Druck am Hals rausnehmen muss, ganz unbedingt, wenn man einem anderen Hund vorbeigeht.
Ganz genau.
War gefühlsmäßig richtig, aber jetzt weiß ich auch, warum. Das ist natürlich schon unglaublich spannend. Das ist gut. Jetzt weiß ich auch, warum Banker immer so rumläuft, wie er rumläuft. Das ist also ganz toll. Also das finde ich absolut super.
Es war früher eine Kampfansage. Wenn die Waliser in den Kampf zogen, haben sie sich die Stricke um die Hälse gebunden, damit sie auch, wenn sie verletzt waren, besser kämpfen konnten.
Aha, das Adrenalin verhütet Schmerz. Genau. Und das ist toll. Ja, wir waren noch mal bei den Geschirren. Flexileinen muss man ja eigentlich auch nicht haben, wenn man sich auskennt mit der Erziehung. Warum ist die Flexileine? Warum halten Sie die jetzt für gesundheitlich bedenklich?
Einfach, weil der Hund nie weiß, wann Stopp ist.
Ja.
Entweder man muss sich sehr, sehr viel Mühe geben und sehr gut trainieren und einen Stopp einführen, dass der Hund weiß, erst ruft Frauchen Stopp und dann kommt das Stopp der Leine. Das heißt, ich bleibe stehen, bevor es mir am Hals ruckt und mir den Halswirbel raushaut.
Und wie oft passiert sowas? Haben Sie sowas schon mal gehabt?
Es gibt sehr, sehr viele Hunde, die tatsächlich irgendwann im Alter Halswirbelprobleme haben. Mhm. Ich bin mit einer Tierärztin, Osteopathin und Physiotherapeutin für Tiere sehr gut befreundet. Und die sagt, sie hat sehr, sehr viele Hunde mit Blockaden im Halswirbelbereich und mit Problemen im Halswirbelbereich. Und keiner der Osteopathen oder Tierärzte traut sich da wirklich dran, weil man viel kaputt machen kann, wenn man diese Blockaden löst. Mhm. Von daher ist es ein bleibendes, schädigendes Problem, das dem Hund Probleme bereitet. Und deshalb sollte man es vorbeugen, wenn man kann.
Also mir blutet immer das Herz. Ein Hund studiert gerade mal so eine Pimel, ist da völlig vertieft prüft die Hormone und dann kommt hinten dieses Geräusch krack, und er fliegt durch die Gegend. Das ist doch, der ist darauf nichts vorbereitet. Das muss doch den gesamten Organismus erstmal der Schreck, der Schock und dann auch die gesundheitlichen Probleme.
Also irgendwann sind sie es gewohnt, aber die Wirbelsäule gewöhnt sich nie dran. Ne? Und die Halswirbelsäule ist dann immer unter Zug und Belastung, gerade bei solchen Kleinen. Ich habe es auch durchaus schon mal erlebt, dass die vor Schreck da dran hochgezogen werden an so einer Flexileine. Yorkshire Terrier vornehmlich und Chihuahuas und sowas, weil man Angst hat, wenn ich mit meinem großen irischen Wolfshund komme, der sich überhaupt nicht interessiert, aber er könnte ja.
Er könnte.
Und das, weil der Hund so leicht ist, die Flexileine so schnell zurückzurrt, dann hängt er plötzlich da und wird stranguliert. Also all das ist nicht so mein Optimum von Leine.
Die Erziehung ersetzt nichts. Halti ist eigentlich eine lebenslange Manipulation des Kopfumdrehens. Der Hund bricht hinten aus. Kopf umdrehen kann er sich ja auch nicht gegen wehren. Also er versucht auszubrechen und das würde ja auch mit der Zeit, macht das ja auch den Halswirbel kaputt.
Ich habe Hunde gesehen, die sind gestiegen und man hat sich dann ans Halti oder an dieses Hundehalfter gehängt und hat mit Zug und mit Körperkraft versucht, den Hund wieder runterzubringen, nachdem er auf zwei Beinen stand. All das ist natürlich nicht zuträglich für die Halswirbelsäule und für den ganzen Bewegungsapparat. Mhm. Von daher, diese Studie sagt, dass 92% der Hunde Probleme haben durch so einen Hundehalfter. Ich traue mir nicht zu, dass ich so perfekt wäre und es genau korrekt einsetze wie 8% der Hundehalter, wo die Hunde keine Probleme haben.
Mhm. Ne? Also ich auch nicht.
Und wir sind alle nicht perfekt und deswegen rate ich eher dazu, andere Maßnahmen wie ein Geschirr mit Ring vorne, wie eine gute Erziehung und eine Deeskalationsmaßnahme zu favorisieren, anstatt mit irgendwelchen Hilfsmitteln, die letztendlich vielleicht nicht ganz so schlimm sind wie ein Stachelhalsband oder ein Elektrotakter, nichtsdestotrotz auch nichts bringen, weil sie nur funktionieren, wenn sie angewandt werden. Ja. In dem Moment, wo man es auszieht, ist es rum.
Ja, ganz genau. Also das ist eine... Sie werden also auf meiner Homepage www.hundimedia.de werde ich diese Geschichte mit den Geschirren verlinken. Wir dürfen hier keine Werbung machen, aber das wird da sein und ich werde mit der Dame Kontakt nehmen, weil ich nämlich auch sehr viele ganz gruselige, ich nenne die immer Leibchen, Geschirre sehe, die ich wirklich jetzt nicht gut finde. Und können sagen, es wird auch noch verlinkt. Sie finden das dann auch auf www.hundimedia.de und da oben auf 28.06. nochmal hinweisen.
Also ich habe in meiner Praxis immer mehr Hunde, die Schilddrüsenprobleme haben. Und ich habe mich dazu entschlossen, mit zwei Hundeschulen einen Vortrag darüber zu halten, was Schilddrüsenerkrankungen beim Hund sind, wie man sie erkennen kann, was sie beeinflusst, wie man tatsächlich Risikofaktoren und Symptome, die begünstigen, rausfindet, wie man seinen Hund selber so ein bisschen eingrenzen kann, ob oder ob nicht, was man seinen Tierarzt fragen sollte, Diagnostik gemacht werden soll und letztendlich auch Lösungsmöglichkeiten und Therapieideen. Und vor allem auch im Hinblick auf Training, viele, viele Hunde sind einfach schlecht trainierbar, weil die Schilddrüse nicht stimmt. Mhm. Und das ist so die erste Geschichte, da will ich einfach einladen. Am Samstag, dem 16.05. machen wir das von 15.30 bis 18 Uhr. Sie finden das mit Sicherheit auf
www.hundimedia.de oder bei Alana Kaspercik auf ihrer Homepage.
So sieht's aus. Mhm. Und am 28.06. werden wir nochmal die Kastration von allen Seiten beleuchten.
Das ist sehr gut, genau. Und der 28.06. findet wo statt?
Bei ebenfalls Ihnen? In Wörstadt.
Ach, ebenfalls in Wörstadt. Mhm. Ach, das ist gut. Finden Sie alles verlinkt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war wieder super spannend. Ich habe ganz viel gelernt und Ihnen gehört das Schlusswort.
Ja, vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ich irgendwann mal wieder vorbeikommen darf.
Ja, aber auf jeden Fall. Wir sammeln Fragen und schon machen wir wieder eine
so
Sendung.
Machen wir's.
So machen wir das. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch beiden. Das war hervorragend. Mein Kopf glüht. Das ist so informativ. Aber Sie können das ja nochmal nachlesen bei www.hundimedia.de. Ich bin rausgeschnitten bei dieser, weil wir dürfen die Musik und mein Gequatsche dürfen wir nicht senden. Das ist polizeilich verboten und die GEMA erlaubt es auch nicht. Tja, ihr Lieben, hat mich gefreut, dass Sie wieder dabei waren und wir hören uns wieder in 4 Wochen. Das ist der 5. Mai und da ist das Wetter wieder hervorragend, habe ich mir sagen lassen. Nochmal Tschüss an alle.
Tschüss.